Karl May, Die Liebe des Ulan, Kapitel 41. Er schritt mit der Courtoisie eines Höflings aus der Zeit Ludwigs des 14. auf sie zu und küsste sie leise und höflich auf die Wange. Dann aber sagte er, »So, das war der Feldmarschall. Nun aber kommt der gute Gebhard Leberecht Blücher dran, der einmal sehen will, ob er nur um seinetwegen und nicht um des Marschalls willen einen herzhaften Kuss erhält. Was meinen Sie, Margottchen?« »Oh, er ist mir so lieb und gut, dass er zwei erhalten soll anstatt einen.« Dies sagend legte sie zutraulich, als ob er ihr Vater sei, die Arme um seinen Hals, drückte sich mit ungeschminkter Zärtlichkeit an ihn und küsste ihn ein, zwei, dreimal, so herzhaft, wie er es gewünscht hatte, auf die Lippen. »Alle Wetter«, sagte er, »das hat eine Delikatesse, wie sie unser einer jetzt so oft nicht mehr findet.« Seine Augen glänzten feucht vor Rührung. Er hielt sie noch bei den Händen fest und fragte, »Kam das wirklich aus dem Herzen, du kleine süße Hexe?« »Ja, Exzellenz«, beteuerte sie. »Nun, dann habe Dank, meine Tochter. Du hast mir, altem Kerl, eine Freude gemacht, so groß, wie du es gar nicht denkst. Ich werde euch nicht vergessen und erwarte, dass ihr an mich denkt, wenn ihr einmal einen tüchtigen Jungen habt, zu dem ihr einen Paten braucht. Wenn der alte Blücher Pate steht, so wird wohl unser Herrgott ein Einsehen haben und einen ganz besonderen Segen darauf legen, da ich, armer Teufel, doch nichts geben kann als mein Ja und Amen. Nun aber ist mein Geschäft hier beendet und ich habe noch anderes zu tun, wobei ich leider keinen Kuss zu erwarten habe. Wie steht es, mein Junge? Du bleibst doch hier.« Königsau war mit Blücher gekommen. Es wäre der größte Verstoß gewesen, wenn er ihn jetzt hätte allein gehen lassen. Daher sagte er, obgleich er am liebsten noch lange bei der Geliebten geblieben wäre, »Wenn Exzellenz erlauben, schließe ich mich Ihnen an. Auch ich habe noch Dienstliches zu tun.« »So mache es rasch ab. Der Dienst hier bei der Herzdame wird dir doch wohl der angenehmste sein. Und ich hoffe, dass du dir nichts zu Schulden kommen lässt.« Königsau musste Margot versprechen, am Abend wiederzukommen. Dann verabschiedeten sich die beiden von den Damen, welche die Ehre, den berühmten Feldmarschall bei sich gesehen zu haben, sehr wohl zu schätzen wussten. Als die beiden Offiziere aus dem Vorsaale traten, öffnete sich die gegenüberliegende Tür und der Kapitän erschien. Er stand im Begriff, seine Wohnung zu verlassen, fuhr aber sofort wieder zurück, als er die beiden bemerkte. Er hatte sich dabei so wenig in der Gewalt, dass sein Gesicht die ganze Fülle des Hasses zeigte, von welchem er gegen den Leutnant von Königsau erfüllt war. Als dieser mit Blücher die Straße erreicht hatte, fragte ihn der Letztere, »Hast du den Blick gesehen, welchen der Franzmann auf dich warf, mein Junge?« »Ja.« »Nun, was sagst du dazu?« »Nichts, dieser Kerl geht mich nichts an.«
»Nimm es nicht so leicht«, warnte Blücher.
»Er kann mir nichts anhaben.«
»In offener, ehrlicher Weise allerdings nicht, aber sein Gesicht gefällt mir ganz und gar nicht. Weißt du, was in seinen Augen zu lesen war?«
»Hass, natürlich.«
»Hass und Rache, glühende Rachsucht. Mir scheint, dass du dich vor ihm in Acht nehmen solltest. Dieser Mensch ist ein Bösewicht, das steht ihm auf der Stirn geschrieben.«
»Exzellenz mögen recht haben«, sagte Königsau nachdenklich. »Er ist dem Baron bedeutende Summen schuldig, und dieser scheint geneigt gewesen zu sein, sie ihm zu schenken, falls er Margots Hand erhält. Aus dem Gespräch, welches ich belauscht habe, geht das deutlich hervor. Ja, der Baron wollte ihm sogar noch eine bare Summe auszahlen, obgleich ich es kaum glaube, dass er ein ehrliches Spiel mit ihm spielt.«
»Nun, so schließe einmal weiter. Ich will sehen, ob du nicht auf den Kopf gefallen bist.«
Der Baron drohte vorhin, ihm die Wechsel zu präsentieren. Tut er das, so kommt der Kapitän in das Schuldgefängnis und muss aus der Armee treten. Er wird alles aufbieten, diese Schande zu vermeiden.
Und auf welche Weise kann dies am sichersten geschehen?
Dadurch, dass er mich zur Seite räumt.
Ja, nur dadurch. Du bist also doch der Dümmste nicht, mein Junge?
Seine Augen funkelten wie Katzenaugen und sein Schnurrbart zerrte sich in die Höhe, als ob er dich beißen wolle.
Der Kerl denkt Schlechtes.
Er will dir an den Kragen, das war ganz deutlich zu sehen.
Nimm dich in Acht. Du willst heute Abend wirklich zu deinem Schatz?
Ja.
Nun, so gehe ja nicht unbewaffnet. Ich wollte, du wärest ein Kürassier.
Warum, Exzellenz?
Weil der Kürass wenigstens den ersten Stoß abhält. Es ahnt mir, dass der Kerl heimtückisch und mit scharfer Waffe auf dich will. Versprich mir, dass du nicht leichtsinnig sein, sondern dich ganz gehörig vorsehen willst.
Ich gebe Ihnen mein Wort darauf, Exzellenz.
Gut, es wäre jammerschade um dich und diese prachtvolle Margot, wenn sie zur Witwe würde, ohne vorher Hochzeit gemacht zu haben.
Diesen Kapitän aber wollte ich kuranzen, dass ihm die Seele quieken sollte.
Hier sind wir vor meinem Hause, und du kannst gehen.
Vorher aber noch eins, mein Junge.
Exzellenz, befehlen?
Befehlen? Nichts. Ich habe dich nur zu fragen, ob du darüber böse bist, dass mich diese Margot, verfluchter Name, wie heißt der denn eigentlich auf Deutsch?
Aber das kann mir ja gleich sein, da du sie heiratest und nicht ich.
Also ich wollte dich fragen, ob du es übel genommen hast, dass ich sie geküsst habe.
Übel genommen? Wo denken Exzellenz hin?
Margot war ganz und gar meiner Meinung, als sie sagte, dass es für eine Dame die größte Ehre sei von...
Schon gut, gut, gut. Aber eine verfluchte Hexe ist sie doch.
Wollte dieses verteufelte Weibsen, dass ich dich schmatzen sollte?
Na, lass sie dir nicht über den Kopf wachsen. Erst sind diese Engels die reine Schokolade, dann kleben sie wie Gummi Arabicum und endlich wird Aloe und Stiefelwichse daraus bitter und schwarz zum Erbarmen.
Ich will dir wünschen, dass die deine eine Ausnahme macht.
Gut schmecken tut ihr Mäulchen, das muss man ihr lassen.
Hast du sie auch schon geküsst, Junge? Sag's aufrichtig.
Natürlich habe ich sie geküsst, durchlaucht.
Gut, so habe ich dich doch nicht um den ersten Kuss gebracht.
Wann ist's denn geschehen?
Nun, bei der Liebeserklärung, lachte Königsau.
Bei der Erklärung?
Ja, da pflegt es nie, ohne die obligatorischen Zusammenstöße abzugehen.
Das schnäbelt wie die Tauben.
Heiliges Pech!
Wenn ich doch dies einzige Mal noch nicht so ein alter Halunke wäre.
Aber sage mir einmal, wie hast du es denn eigentlich bei der Liebeserklärung angefangen?
Was hast du gesagt und was hat sie dann geantwortet?
Das werde ich wohl für mich behalten, wenn Exzellenz erlauben.
Dich soll der Teufel holen, mein Sohn.
Na, übel kann ich es dir nicht nehmen, denn ich hätte es auch keinem geraten, bei mir danach zu fragen, auf welche Weise ich auf den Leim gegangen bin.
Also, es bleibt bei unserer Abmachung.
Bei dem ersten Buben stehe ich Gevatter.
Sorge da für guten Wein und eine tüchtige Pfeife.
Lebe wohl!
Sie trennten sich und Königsau schritt nach seiner Wohnung, heimlich über den Alten lachend, der da mitten auf dem Trottoir vor der Tür hatte wissen wollen, auf welche Weise er seine Liebeserklärung gemacht habe.
Die Warnung Blüchers ging ihm durch den Kopf.
Er vergegenwärtigte sich im Stillen noch einmal die ganze Situation.
Er dachte an das Gesicht, welches ihm der Kapitän gemacht hatte, und musste sich sagen, dass darauf die offenste Mordlust zu lesen gewesen war.
Er nahm sich vor, höchst vorsichtig zu sein.
Die Bevölkerung von Paris war den Deutschen nicht hold.
Es kamen täglich kleinere Revolten und Kundgebungen vor.
Die Sicherheit war eine zweifelhafte.
Er dachte an Blüchers Worte, dass ein Kürass eine gute Schutzwehr sei und sandte unter dem Eindrucke dieser Äußerung, als er nach Hause gekommen war, seinen Diener zu einem befreundeten Offizier von den Kürassieren, um anzufragen, ob dieser ihm für heute Abend seinen Panzer leihen wolle.
Der Betreffende hatte zwar verwundert gelächelt, aber das verlangte doch ganz bereitwillig hergegeben.
Als Königsau später zu der Geliebten ging, trug er zivil, um nicht sogleich erkannt werden zu können, dazu den Kürass unter dem Mantel und eine geladene Pistole in der Tasche. Auch machte er einen Umweg und erreichte so von der anderen Seite die Straße, in welcher die beiden Damen wohnten. Auf dem Vorsaale brannte eine Lampe. Beim Schein derselben glaubte er zu gewahren, dass die Tür, hinter welcher sich die Wohnung des Kapitäns befand, um eine ganz schmale Lücke offen stehe, und es war ihm, als ob er ein fest an diese Lücke von innen gedrücktes Auge auf sich funkeln sehe. Er vermied es jedoch, dies näher zu untersuchen, da er nicht wissen lassen wollte, dass er auf der Hut sei. Er klingelte und wurde eingelassen. Margot kam ihm entgegengeeilt und bewillkommnete ihn mit einem herzlichen Kusse. Während der innigen Umarmung fühlte sie die harte Schutzwehr unter seinem Mantel. Sie legte die Hand darauf, blickte ihn erschrocken an und fragte in ängstlichem Tone: »Was ist das, Hugo?« »Nichts, mein Kind«, antwortete er beruhigend, »nur ein Panzer.« »Ein Panzer? Warum legst du ihn an?« »Du brauchst keine Sorgen zu haben, mein Herz. Ich sollte ihn für einen Freund, welcher bei den Kürassieren steht, aus der Reparatur mitbringen, und ich habe ihn nur deshalb angelegt, weil es zu unbequem gewesen wäre, ihn in der Hand zu tragen.« Er schien seinen Zweck erreicht zu haben, wenigstens sagte sie kein Wort, welches einen Zweifel verraten hätte. Aber die Liebe sieht scharf, und ein Weib ist oft viel scharfsinniger als ein Mann. Es errät auf der Stelle, was der Mann erst nach längerem Sinnen, Schließen und Grübeln erreicht. Königsau legte im Vorzimmer Mantel, Panzer und Hut ab und trat in den Salon. Kaum jedoch befand er sich mit der Mutter im festen Gespräche, so verließ Margot die beiden und suchte das Dienstmädchen auf. Sie erkundigte sich bei ihm: »Ist mein Bruder zu Hause?« »Bis jetzt war er da, aber soeben hörte ich ihn gehen«, lautete die Antwort. »Hast du ihn sicher gehört?« »Ja.« »Es kann jemand anderes gewesen sein. Gehe hinüber und überzeuge dich.« Die Dienerin hatte die Wohnung des Kapitäns mit in Ordnung zu halten, darum besaß sie einen Schlüssel zu derselben, da sie ihre Arbeiten nur in seiner Abwesenheit besorgen durfte. Sie ging hinüber und kehrte bald darauf mit der Nachricht zurück, dass der Kapitän wirklich gegangen sei. Er hatte sich überzeugt, dass der Deutsche gekommen sei, und da es ihm zu langweilig erschien, einsam zu warten, bis dieser das Haus verlassen werde, so hatte er es vorgezogen, einstweilen ein Café aufzusuchen und dann sein Opfer auf der Straße zu erwarten und zu überfallen. Margot nahm jetzt den Schlüssel und ein Licht und begab sich nach der Wohnung des Stiefbruders. Wie von einer Eingebung getrieben, durchschritt sie mit dem sie begleitenden Mädchen das vordere Gemach und trat in die zweite Stube, in welcher der Kapitän zu arbeiten pflegte. Sie leuchtete mit dem Lichte an die Wand, an welcher die Waffen hingen, und bemerkte einen leeren Nagel. Sie konnte sich nicht sofort besinnen, was hier gehangen hatte, und sie fragte darum das Mädchen: »Du pflegst auch diese Waffen abzustäuben?« »Ja.« »Kennst du sie alle?« »Ich glaube, ich habe sie ja sehr oft in den Händen gehabt.« »So besinne dich einmal, was an diesem leeren Nagel gehangen hat.« Die Gefragte blickte ihre Herrin an, einigermaßen befremdet darüber, dass diese sich so plötzlich um die Waffensammlung des Bruders kümmere, sann aber doch einige Zeit nach und antwortete dann im Tone des Überlegens: »Ich weiß es für den Augenblick wirklich nicht genau. Aber warten Sie, Mademoiselle, hier die Flinten, da die Pistolen, dort die Degen und dann die Jagdmesser und, ah, ich habe es, hier hing ein Dolch.« »Ein Dolch?« fragte Margot, welche ihr Erschrecken kaum verbergen konnte. »Ja, ein Dolch, dessen Griff von schwarzem Holze, die Klinge aber von Glas war. Ich habe mich oft darüber gewundert, warum man solche Dinge aus Glas und nicht aus Eisen gemacht hat. Das Glas ist ja so leicht zerbrechlich.« »Ja, er hatte einen venezianischen Dolch«, sagte Margot. »Komm, es ist gut.« Sie wusste gar wohl, warum man diese Klingen von Glas machte. Sobald die Spitze auf den Knochen trifft, bricht sie ab, und die Wunde wird dadurch doppelt gefährlich, vielleicht sogar absolut tödlich. Warum hatte der Bruder diesen Dolch mit sich genommen? Sie erriet es. Sie wusste, dass er kein Herz, kein Gemüt hatte. Sie kannte ihn als einen harten Egoisten, der selbst ein Menschenleben nicht schonen würde, wenn dasselbe seinen Zwecken im Wege stand. Er hatte seine kalte, allen gefühlsbare Herzlosigkeit ja schon bereits in seinem Verhalten gegen sie und die Mutter bewiesen. Als sie drüben wieder die eigene Wohnung betrat, forschte sie vergebens in den edlen Zügen des Geliebten. Sie konnte nicht das mindeste Zeichen von Angst oder Besorgnis in ihm entdecken. Sie gaben nur den frohen Ausdruck des unendlichen Glückes wieder, welches sein Inneres erfüllte, und sein Auge lachte ihr so offen und unbefangen entgegen, dass sie beinahe überzeugt war, sie allein sei es, welche erraten habe, in welcher Gefahr er stehe. Sollte sie ihn warnen? Sollte sie seine frohe, glückliche Stimmung vernichten? Sollte sie vielleicht ohne allen Grund und alle Ursache ihren Bruder, der so schon in tiefem Misskredit stand, auch noch in den Verdacht des Meuchelmordes bringen? Sollte sie glauben, dass Königsau ihr wirklich die Wahrheit gesagt habe und den Panzer nur zufällig trage? Oder hatte er, ohne dass sie wusste, auf welche Veranlassung hin, ganz denselben Verdacht geschöpft, den auch sie hegte? Hatte er es vorgezogen, ihr davon keine Mitteilung zu machen, weil er sie nicht beängstigen wollte? Diese Fragen gingen durch ihre Seele, während sie sich möglichst heiter mit ihm unterhielt, um ihre Unruhe zu verbergen. Aber da kam ihr ein Gedanke. Hatte Königsau wirklich Verdacht geschöpft, so trug er nicht nur den Panzer, sondern jedenfalls noch eine andere Waffe bei sich. Es gab sehr bald einen Grund, sich zu entfernen, und so griff sie im Vorzimmer in die Taschen seines Mantels, welcher dort hing. Sie waren leer. Bereits wollte sie sich beruhigen, da aber dachte sie daran, dass er eine Verteidigungswaffe wohl kaum in den Mantel stecken werde, den er überwarf, und dessen Taschen also nur unbequem zu erreichen seien. Eine Waffe steckt man nur dahin, wo man sie augenblicklich ergreifen kann. Darum kehrte sie in den Salon zurück, ohne ganz befriedigt zu sein, aber als er einmal neben ihr stand und seinen Arm um sie legte, lehnte sie ihr Köpfchen zärtlich an seine Schulter und fuhr leise und wie liebkosend an seiner Brust herab. Ja, da fühlte sie es. In seiner Brusttasche, welche sehr tief zu sein schien, stak ein Pistol. Sie fühlte die Umrisse desselben ganz genau, ohne dass er es bemerkte, dass ihre Hand mehrere Male leise tastend zu dieser Stelle zurückkehrte. Jetzt nun wusste sie, dass er ihren Verdacht teilte, und nun trieb es sie zu sprechen. Sie pflegte vor ihrer Mutter kein Geheimnis zu haben, und so ließ sie sich von der Gegenwart derselben nicht beirren. Sie legte die Hand an seine Tasche und fragte: »Was hast du hier verborgen, lieber Hugo?« Er bemerkte erst jetzt, worauf ihre Aufmerksamkeit gerichtet gewesen war. Er konnte eine kleine Verlegenheit nicht verbergen, antwortete aber anscheinend unbefangen: »Hier, in dieser Tasche, das ist meine Pistole, Kind.« »Eine Pistole, warum?« »Aus bloßer Gewohnheit. Du wirst glauben, dass wir Offiziere gewöhnt sind, Waffen zu führen, zumal in einer Stadt, welche wir erobert haben, und deren Bewohner uns infolgedessen wohl nicht sehr freundlich gesinnt sein werden.« »So hegst du Besorgnis?« »Das eigentlich nicht, aber wir stehen auf dem Kriegsfuße und sehen uns vor, selbst wenn wir zivil angelegt haben. Du weißt ja, dass ihr selbst bei der Demonstration letztlich in Gefahr gekommen seid. Und wie viel mehr müssen wir, die Feinde, Veranlassung haben, auf der Hut zu sein? Denkst du dabei an eine bestimmte Persönlichkeit? Nein, Margot.« Er gab sich Mühe, so aufrichtig wie möglich zu erscheinen, und es gelang ihm dies ziemlich gut, so dass sie wirklich annahm, dass er aus allgemeiner Vorsicht die Waffe zu sich gesteckt habe. Aber sie war dennoch nicht vollständig befriedigt und fragte: »Hast du vielleicht einen persönlichen Feind, dem du nicht traust?«
»Ich glaube nicht.«
»Und mit dem Panzer ist es so, wie du mir vorhin erzählt hast?«
»Gewiss, mein liebes Kind.«
»Einen Panzer?« fragte da die Mutter, »was ist's mit dem Panzer?« »Oh«, antwortete Margot, »Hugo trug einen Panzer, als er kam. Er hat ihn abgelegt. Er hängt draußen im Vorzimmer, liebe Mama.« »Einen Panzer haben Sie angelegt?« fragte Frau Richemont, zugleich erstaunt und besorgt. »Warum diese Vorsichtsmaßregel? Fürchten Sie eine Gefahr?« »Ich weiß von keiner anderen Gefahr als derjenigen, in welcher wir Deutschen hier alle stehen und die vielleicht ganz illusorisch ist«, antwortete Königsau. »Den Panzer trug ich ganz zufällig und diese Pistole steckt noch seit meinem letzten Ausgange in der Tasche. Die Sache hat ja ganz und gar nichts zu bedeuten.«